Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Herzlich willkommen im Wonnemonat Mai. Und es begrüßen Sie mein wonniger Kollege Frank Menten.
Guten Tag, mit Wonne.
Mit Wonne und ich, Anne-Rose Beurich. Und wir haben heute die schönsten Bücher für eine erblühende und üppige Natur und Naturerleben für Sie und natürlich erstmal ein Gedicht. Mal wieder etwas vom Großmeister von Johann Wolfgang von Goethe. Wie herrlich leuchtet mir die Natur, wie glänzt die Sonne, wie lacht die Flur. Es dringen Blüten aus jedem Zweig und tausend Stimmen aus dem Gesträuch. Und Freud und Wonne aus jeder Brust, o Erd, o Sonne, o Glück, o Lust. Da versagt mir doch gleich glatt die Stimme.
Vor lauter Wonne und Begeisterung.
Genau, vor lauter Wonne und Begeisterung. Es geht dann, wenn Sie das Gedicht nachlesen wollen, es geht noch eine ganze Weile in diesem hymnisch hohen Ton so weiter. Man merkt, dass der gute Johann Wolfgang von Goethe wahrscheinlich einen ganz prächtigen und belebend inspirierenden Maispaziergang gemacht hat. Aber darüber wollen wir nicht sprechen, sondern über Bücher. Sie sind ja schließlich beim Stories Podcast.
Genau, bei den besten Geschichten direkt ins Ohr. Und ich würde, wie das bei unseren Abendbroten der Fall ist, einfach mal anfangen, Anne, wenn du einverstanden bist.
Aber selbstverständlich, lieber Frank.
Mit einem Krimi. Der spielt 1991 in Mecklenburg. Dorthin wird nämlich Hauptkommissar Groth aus Hamburg hin versetzt. Und zwar in sein Heimatdorf. Er ist in den 60er Jahren rübergegangen in den Westen. Und jetzt wurde er zurückgeschickt. Es ist nicht ganz freiwillig geschehen. Man ahnt sehr schnell, dass er mehr oder weniger zwangsversetzt wurde. Er soll Aufbauhilfe Ost leisten. Seine neuen KollegInnen finden das auch nicht so gut. Er merkt schon sehr, dass sehr viel Misstrauen ihm entgegenschlägt. Und an seiner ersten Arbeitstage, er hat ein Büro im Revier, das ebenerdig ist, also Fenster auf zum Parkplatz hin, da steht dann plötzlich ein leicht alkoholisierter Obdachloser vor ihm und sagt ihm, er würde verfolgt. Und Groth weiß ja, dass man alkoholisierten Leuten erstmal zusprechen soll und sagt dann, ja, ich nehme das gerne auf, woher kommt denn das Gefühl? Und dann sagt sie, kommen Sie doch morgen nochmal wieder, wir nehmen das gerne auf. Und der Mann verschwindet wieder, heißt Sieghard Eck. Und ein paar Tage später wird er ertrunken aufgefunden. Seine Leiche am Ufer eines Sees. Und Groth stellt dann sehr schnell fest, dass Eck damals der Hauptverdächtige in einem 20 Jahre zurückliegenden Mord war, aber aufgrund eines wasserdichten Alibis freigesprochen wurde. Und interessanterweise hat dann niemand mehr versucht, diesen Mord aufzuklären. Und noch interessanter ist, dass die Akte verschwunden ist mittlerweile. Also Groth merkt, da will niemand, dass das irgendwie aufgeklärt ist. Aber Groth hat Blut geleckt und er verbeißt sich richtig in den Fall. Und Susanne Tägter, die das Buch geschrieben hat, bei Tropen ist es erschienen, die war früher Richterin. Und sie erzählt das Buch, finde ich, in einer sehr spröden, aber ungemein spannenden Art. Sie hat ein genaues Gefühl für Timing, für Cliffhanger, für die Wolken, die sie da setzt. Und ich fand, das war ein so überzeugender Gesellschaftsroman eigentlich, der auch Krimi-Elemente hat und der wirklich eine unglaublich überraschende Auflösung hat. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, dass Kommissar Groth weiter ermitteln darf, weil es ist so eine ganz eigene Figur. Der ist ein bisschen verschroben, aber eben nicht, hat nicht solche Macken, wo man immer schon denkt, oh Gott. Ne? Eher sehr menschliche Macken, finde ich, also nicht so aufgesetzt. Und ich fand diesen Fall einfach toll. Es ist, finde ich, eher ein Roman als ein Krimi. Und man sagt ja immer, es fehlen die deutsch-deutschen Themen. Und also ich finde, Susanne Tägter hat wirklich einen der deutschen Kriminalromane der letzten Jahre geschrieben. Mhm. Also ich finde, es ganz, ganz großes Kino.
Also ich glaube auch, dass wir von Groth noch was hören werden, weil die Figur ja auch so angelegt ist, also mit seiner tragischen Vergangenheit.
Mit der Tochter.
Mit der Tochter. Und auch so mit seiner Hassliebe zu diesem Ort und auch dem gespannten Verhältnis zu seinen Kollegen, was sich ja dann aber so ein bisschen entspannt im Laufe des Romans. Ich glaube, wir werden von Groth noch weiter
hören. Ich hoffe es sehr, weil mich hat das wirklich extrem beeindruckt, das Buch. Und dich hat auch was beeindruckt, ich sehe schon. Wir bleiben beim Wasser, oder?
Genau, wir bleiben beim Wasser und haben eines dieser typisch türkisfarbenen Cover vor uns, die gerade so inflationär, finde ich, die Produktion überschwemmen. Aber es ist ein toller Roman, geschrieben hat ihn Adrien Brodeur. und er heißt Treibgut. Und ich habe ihn gelesen, als es jetzt im April nochmal so bitterkalt war und man seine Mützen wieder und Schals wieder aus dem Schrank holen musste. Und war sofort spontan begeistert, weil ich dachte, wenn es im April schon einen Cape Cod-Roman gibt, die ja gemeinhin eigentlich immer erst im August erscheinen, die wunderbaren Cape Cod-Romane mit den lauen Sommern und den eiskalten Drinks und den Hummer, den Hummerpartys und den schwierigen Familienverhältnissen. Also wenn es im April schon einen Cape Cod-Roman gibt, dann kann der Sommer nur gut werden. Ich wurde nicht enttäuscht. Wir treffen auf eine Familie, Adam, der Vater, Abby, die mittlerweile knapp 40-jährige Tochter, und ihr älterer Bruder Ken, etwas über 40. Und der Vater, Adam, ist Ozeanologe und forscht über den Gesang der Wale. Und das erste Kapitel beginnt damit, dass Adam kurz vor seinem 70. Geburtstag beschließt, seine Medikamente abzusetzen. Er leidet unter einer Borderline unter Störung. Er ist also, hat eine bipolare Störung und er braucht eigentlich diese Medikamente, um seine Stimmungen in Schach zu halten. Er hat aber das Gefühl, dass er jetzt so kurz vor seinem Geburtstag vor einem entscheidenden Durchbruch steht, was den Gesang der Wale anbelangt, und er kann es sich einfach nicht erlauben, im Prinzip die Spitzen seiner Genialität und seiner Emotionen zu kappen. Und deswegen setzt er ohne Wissen natürlich seiner Ärzte und auch seiner Kinder die Medikamente ab. Abby ist ist Künstlerin und sie steht kurz vor ihrer ersten Einzelausstellung, hat einen tollen Artikel in der Art Review und ist schwanger. Und von daher so ein bisschen im Konflikt, weil sie nicht so genau weiß, wie der Vater des Kindes reagieren wird, wie sie ihren Wunsch nach Kreativität und künstlerischer Selbstverwirklichung als alleinerziehende Mutter verwirklichen kann. Und Ken, ihr großer Bruder, das ist so ein Typ, den siehst du so eigentlich vor dir, so ein stromlinienförmiger, attraktiver, super erfolgreicher Geschäftsmann mit einer wunderbaren Frau und reüssierenden Töchtern. Und aber eigentlich sitzt in seinem Inneren...
Der amerikanische Traum sozusagen.
Genau, ja, aber in seinem Inneren sitzt eben immer noch dieser kleine 11-jährige Ken, der es nicht verwunden hat, dass seine Mutter nach der Geburt seiner kleinen Schwester eben nicht mehr aus dem Krankenhaus mit zurückkam und sie mit ihrem Vater alleine groß geworden sind und all seinen Höhen und Tiefen und all seiner Genialität, aber eben auch seinen Abgründen. So, und wir steuern also mit diesem Trio unaufhaltsam auf den 70. Geburtstag zu und wissen, das wird schiefgehen.
Ja, man ahnt es.
Man ahnt es. Und die Situation eskaliert munter vor sich hin und am Ende wird für niemanden die Welt mehr so sein wie vorher und alle müssen sich einmal neu finden und ein Stück weit auch neu erfinden. Ich fand das ein wirklich schön erzählter, sehr atmosphärisch, ein sehr dichter Roman, nicht zu tiefgründig, aber doch so genau gezeichnet und so nah bei seinen Protagonistinnen und Protagonisten, dass man das Gefühl hat, man taucht so ein bisschen in diese finstere Seelenwelt ein, und ein toller Cape Cod-Roman in jeder Hinsicht. Wurde nicht enttäuscht.
Ich habe von Adrienne Brodeur ja ihre Memoir gelesen, The Wild Game, und das hat mich auch schon sehr beeindruckt.
Da ging es um ihre Mutter, ne?
Da ging es um ihre Mutter, genau. Ja, das ist irgendwie eine tolle Geschichte gewesen über ihre Mutter, die sich in einen anderen Mann als den Vater verliebt. Und das war, finde ich, auch vor der Kulisse von Cape Cod übrigens auch. Und hat mir auch sehr gefallen. Und deswegen klingt sehr gut. Weil schreiben kann sie ja wirklich toll, finde ich.
Ja, ja. Und sie pendelt auch zwischen Cambridge und Cape Cod. Ja, okay. Da lebt sie mit ihrer Familie. Und ich glaube, sie verarbeitet wahrscheinlich auch viel ihrer eigenen familiären Themen in ihren Büchern. Also ein unbedingt empfehlenswerter Cape Cod und Sommerschmöker. Sehr auch, schön. So, auch wenn die Eisheiligen nochmal zuschlagen und uns wieder in die Mützen zwingen.
Oh, bitte nicht. Beschwer es bitte nicht alle. Ich habe alles schon weggelegt und muss jetzt unter den Resten, die noch wärmend sind an Klamotten, immer auswählen. Ja, wir kommen zu John Niven. Den kennt man ja eigentlich von sehr schwarzhumorigen und manchmal etwas derben Romanen, Kill Your Friends zum Beispiel oder Koma auch.
Ist ja eigentlich sonst bei Heine Hardcore erschienen,
genau, der Name auch schon, der Name ist schon Programm, ganz genau. Das neue Buch ist bei BTB erschienen, auch das ein Programm und Sie werden sich wundern, denn vorne auf dem Cover ist ein Quote von Jojo Moyes. Die würde man auch eigentlich nicht in Verbindung bringen, John Niven und Jojo Moyes. Und es geht in diesem Buch, das Oh Brother heißt, man wundert es nicht, auch um John Nivens Brother Gary. Und auf dem Cover sind auch die beiden, ist ein Kindheitsbild von beiden zu sehen. John ist der Ältere, Gary ein paar Jahre jünger. Und der nimmt sich am Dienstag, den 31. August 2010, im Alter von 42 Jahren das Leben. Und man kann, der Roman beginnt so und man kann auch keinen anderen Einstieg wählen, weil von da an erzählt John Niven die Geschichte dieser beiden Brüder. Die Geschichte eben, wie es sein kann, dass zwei Menschen die gleiche Herkunft haben, im gleichen Haushalt aufwachsen, die gleichen Eltern haben, die gleichen Bedingungen haben und trotzdem so grundverschieden werden. Mhm. Dass John reüssiert in der Schule, er ist gut, er wird Journalist, erfolgreich, arbeitet dann in der Musikindustrie, schreibt dann erfolgreich Bücher und Gary ist schon von klein auf wirklich so ein richtiger Troublemaker. Also der gerät immer wieder er macht immer größten Mist, weil, nur man gesagt hat, so, wenn die Mutter hat ja früher, ich weiß, das kennen Sie wahrscheinlich auch, immer gesagt, ja, und wenn ein Sohn so aus dem Fenster springt, dann springst du hinterher.
Mhm.
Und Gary ist jemand, der würde sagen,
Spruch.
Ja. Und Gary macht das auch, der springt tatsächlich hinterher, weil er denkt sich, warum eigentlich nicht, könnte ja lustig sein. Und gerät so immer wieder in Schwierigkeiten, er ist in der Schule nicht gut und er gerät auch wirklich sehr, sehr schnell auf die schiefe Bahn. Und John Niven fragt sich natürlich jetzt auch, was hätte anders laufen können? Wo hätte ich eingreifen können? Hätte ich das vorher bemerken können oder nicht? Wo habe ich Fehler gemacht? Also er hadert sehr damit, aber John Niven wäre nicht John Niven, wenn ich auch hier wirklich manchmal wirklich unglaublich wirklich so, auch dieser schwarze Humor so durch. Es gibt noch eine jüngere Schwester, Linda, und als dann der Bruder, der hat sich erhängt und der liegt noch so im Koma und man weiß eben, das Gehirn hatte längere Zeit keine Sauerstoffzufuhr und der liegt dann noch im Koma und weiß nicht, wird er schaffen oder nicht. Und die beiden fahren zu Gary in die Wohnung und sehen dann die ungeöffneten Rechnungen und alles und irgendwann sagt dann John zu seiner Schwester, was machen wir eigentlich, wenn er aufwacht? Ne? Wie wird es denn sein, wenn er dann eben einen Hirnschaden hat? Und dann sagt die Schwester nur so ganz lakonisch, werden wir es bemerken? Also und es gibt wirklich, und die lachen sie beide auch irgendwie so befreit. Und man merkt, es gibt immer wieder diese Momente und es ist eine wirklich ganz liebevoll erzählte Geschichte. Sehr berührend auch, aber, und ich finde, das schafft er ganz großartig, dass er ein letztes Kapitel geschrieben hat, das so lebensbejahend ist und so empowernd, mir fällt kein anderes Wort ein, das fand ich wirklich sehr bemerkenswert. Und Jojo Moyes sagt ja auch wirklich, ein außergewöhnliches Memoir, ebenso erschütternd wie farbenfroh, forensisch in seiner Untersuchung des Familienlebens und wunderschön geschrieben. Und da kann man einfach nicht widersprechen. Es ist wirklich ein ganz großartiges Toll. Buch.
Und auch sehr, sehr, sehr persönlich. Ne?
Ja, sehr persönlich. Und auch sehr ehrlich. Das finde ich auch bewundernswert, dass er sich selber und auch die Familie überhaupt nicht schont. Also toll.
Kann man gespannt sein, was nach so einem Titel, was dann kommt. Ne?
Ja, aber einfach wieder zurückkehrt zu seinen Büchern. Ich meine, die sind das Gott bewahre war ja auch einfach großartig. Die Idee, dass Gott einfach sieht, dass das alles furchtbar ist auf der Erde und dann einfach Jesus wieder zurückschickt. Aber der natürlich heute, in der heutigen Zeit, kein Mensch mehr auf Jesus hören will. Also der hat ja schon immer wirklich großartige Ideen. Also ich mag die Bücher sehr. Also auch diesen etwas derben britischen Humor. Aber das ist wirklich nochmal eine andere Facette von ihm. Sehr beeindruckend.
Toll. Toll. Ich bleibe in Großbritannien mit dem neuen Buch von Sarah Winman, Das Fenster zur Welt. Du hast ja letztes Jahr dankenswerterweise Sarah Winman mit Lichte Tage hier in den Laden gebracht. Ist jetzt gerade als Taschenbuch erschienen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das insgesamt so ein Erfolg war. Also wir haben das...
Bei uns war es ein Riesenerfolg,
Weil wir es alle geliebt haben.
Geliebt,
Und sollten Sie das jetzt, Sie und ihr das jetzt hören, sagt, Moment, lichte Tage kenne ich nicht, dann wird es wirklich Zeit, weil das war einer der schönsten Romane des letzten Jahres.
Auf jeden Fall.
Die Taschenbuchausgabe von Klett Cotta sieht auch sehr, sehr schön aus. Mhm. Und wir sagen mit Christine Westermann, die auf dem Cover abgedruckt ist, unbedingt lesen.
Ja.
Und diese Frau hat jetzt ein neues Buch geschrieben und entführt uns in eine komplett andere Welt als in Lichte Tage. Wir folgen ihr mit einem britischen Soldaten mit Namen Ulysses, der unter der Last dieses Ladens, unter der Last dieses Namens sehr leidet und sich immer Juli nennt. Wir folgen dem in das vorletzte Kriegsjahr 1944 nach Italien, und zwar nach Florenz. Und er ist, obwohl die Umstände schrecklich sind, trotzdem vom Zauber dieser Stadt und ihrer Schönheit total gefangen und es lässt ihn nicht los. Und nach Kriegsende, weil auch das Leben in London, wohin er zurückkehrt, jetzt nicht so ist, dass er das Gefühl hat, das ist wirklich sein Platz, denkt er immer wieder an Florenz zurück und an diese wunderschöne Stadt am Arno. Und als er dann glücklicherweise eine kleine Erbschaft macht und sich seine große Liebe endgültig von ihm abwendet, zögert er nicht lange und packt kurz entschlossen ein Auto voll mit allem möglichen Zeug und einer sehr, sehr ungewöhnlichen Reisetruppe und macht sich auf nach Florenz. Mit ihm dabei sind ein Lebensfreund, der schon so ein bisschen älter ist, er heißt Cress, die 8-jährige Tochter seiner großen Liebe, die ihn verschmäht hat, und der sprechende Papagei von Cress.
Der auch auf dem Cover abgebildet ist.
Der auch auf dem Cover abgebildet ist. Und dieses Quartett, der Papagei gehört unbedingt dazu, dieses Quartett eröffnet in Florenz eine Pensione und wir erleben diesen bunt gemischten Trupp über einen Zeitraum von 20, 25 Jahren und begleiten sie auf ihrem Weg der fortschreitenden Italienisierung und welche Wege sie gehen und was das Leben mit ihnen vorhat. Und ich fand das einen wirklich schönen Roman über Freundschaft und Loyalität und Zugehörigkeit und was das alles bedeuten kann, in dem Getöse des Lebens, und dass das eben manchmal eine gute Freundin, ein guter Freund der einzige Anker ist, den man zur Verfügung hat.
Und Pasta,
genau. Aber mit einer guten Freundin, einem guten Freund und einem Teller voll Pasta kann eigentlich gar nichts schief gehen.
Ja.
Also ein echt schöner Schmöker, eine großartige Liebeserklärung an Italien, insbesondere natürlich an Florenz, und eine Hymne an die Freundschaft. Es ist un peu kitsch, aber so von der Sorte, die man total gut haben kann.
Mhm. Ja, schön. Und das Cover ist auch wieder echt ein Blickfang, finde ich.
Ja, also hat Klett Cotta einen guten Fang gemacht mit der Autorin. Ich freue mich auf weitere Bücher.
Ja. Jetzt muss ich die schöne Stimmung wieder so ein bisschen trüben.
Macht
leider
gar nichts, weil ich habe jetzt nur noch schöne Bücher.
Na, dann ist ja gut. Dann kann ich noch mal kurz dazwischen hauen. Und zwar mit einem Buch, das mir persönlich auch sehr, sehr am Herzen liegt. Das ist Kangal von Anna-Jelise Schendke. Das stand 2022 auf der Longlist des Deutschen Buchpreises, und wie Sie wissen, war ich damals mitverantwortlich dafür und dafür sogar sehr, sehr verantwortlich.
Ich weiß noch, wie du das vorgestellt hast.
Ich habe sehr für dieses Buch gekämpft und war dann auch ganz froh, dass es dann tatsächlich auf die Longlist gekommen ist. Es ist ein ganz schmales Buch. Es sind gerade mal 200 Seiten, die aber wirklich sehr, sehr groß gesetzt sind, und kurze Kapitel haben sie. Und Kangal ist, wenn Sie es nicht wissen sollten, ein türkischer Hirtenhund. Und zwar einer von der Sorte, die es auch mit Wölfen aufnehmen. Das ist wichtig, denn unter diesem Namen bloggt Dilek. Sie ist zusammen mit ihrem Freund Tekin, ein junges Paar in Istanbul, und nicht erst seit dem Juli 2016, als die Stadt auch das politische Klima nochmal sehr verändert hat. Sie blockt gegen den, der keinen Namen braucht. Und damit ist natürlich das türkische Staatsoberhaupt gemeint. Und der braucht deshalb den Namen nicht, weil ihn jeder kennt, sondern weil er keinen verdient hat. Aufgrund seiner politischen Tätigkeit. Und Dilek fühlt sich immer unsicherer. Sie merkt, seit 2016 wird man immer mehr beobachtet. Sie ist zwar anonym im Netz unterwegs, aber man weiß ja nie. Es gibt ja tatsächlich in der Türkei eine App, über der Nachbarn oder überhaupt Leute ganz unverbindlich über die App Leute denunzieren können, die ihnen verdächtig vorkommen. Und sie fürchtet dieses Klima immer mehr und beschließt eines Tages auch, ohne Tekin Bescheid zu sagen, nach Deutschland zu gehen. Da ist nämlich ihre engste Vertraute aus Kindertagen, Ayla, die sind wie Schwestern aufgewachsen, ist ihre Cousine. Und Ayla ist so eine jener Türkinnen, die in Deutschland schon lange leben, die immer nur zum Urlaub in die Türkei kommen und dann alles einfach immer ganz schön finden und wieder zurückkommen nach Deutschland. Und eines Tages steht dann eben Dilek vor ihrer Tür. Und Tekin sucht sie die ganze Zeit in Istanbul, fragt Freunde und sagt immer, ja, klar, sie fühlte sich bedroht, aber war das denn nicht nur irgendwie eingebildet? Hat es nicht nur eine gewisse Paranoia gehabt? Und auch Ayla ist so ein bisschen überrascht, dass ihre Cousine plötzlich vor ihr steht und denkt sich auch, was erzählt die da eigentlich? Das deckt sich doch gar nicht mit dem Bild, was ich davon habe. Und Dilek merkt auch selber, dass sie so misstrauisch geworden ist, dass sie sich selbst in Deutschland mittlerweile gar nicht mehr sicher fühlt. Und die Anna Jeliszewska ist eine ganz, ganz junge Autorin und ich finde, ihr ist mit diesem Buch was gelungen, was wirklich sehr, sehr selten ist. Sie hat es geschafft, sich auf drei Personen zu beschränken, aus deren wechselnden Perspektiven das Buch erzählt ist. Es hat sehr viele Leerstellen, man muss sich vieles selber denken. Es ist ein unglaublich politischer Roman, gleichzeitig ein wahrer Page-Turner und ich finde, der hat ein Ende, wo man echt noch mal tief durchatmen muss. Also ich finde, das ist ein wahnsinnig tolles Buch, jetzt im Taschenbuch erschienen. Und das kann ich wirklich nur jedem sehr ans Herz legen. Kangal, Anna Jeliszewska.
Das war so sparsam erzählt.
Ja, sehr sparsam erzählt. Und das war eben auch mit dem Grund, warum ich da sehr viel kämpfen musste. Weil es war dann in der Jury gerne, es ist zu runter, so runtergebrochen auf zu wenig,
zu verdichtet.
Danke, das Wort fehlte mir.
Eingedichtet wollte ich jetzt sagen.
Verdichtet, aber wunderbar, genau, das Wort hat mir gefehlt. Und ich habe da aber sehr viel gekämpft und das hat fast schon was Theaterhaftes, aber ich finde, es hat eine enorme emotionale Sogwirkung, dieses Buch. Also ich kann das nur sehr empfehlen.
Das zeigt eben, was mit Menschen passiert und das ist ja leider ein sehr zeitloses Thema unter Repression und Angst.
Ja, und dann auch nochmal zeigt sie eben auch auf, ne, dass es eben, ne, die in Deutschland lebenden Türken, die wählen zu 60-70% wählen sie Erdogan, obwohl sie da überhaupt nicht mehr leben und sind dafür für ein politisches Klima verantwortlich, unter dem die Leute in der Türkei dann leiden müssen. Und das hat irgendwie auch eine gewisse Perversität. Und wo ich vorhin von Wölfen sprach, es gibt ja auch diese Vereinigung, die Grauen Wölfe, die ja sehr rechtsextrem sind und die trotzdem von Frau Merkel auch begrüßt wurden. Also es ist alles sehr, sehr differenziert dargestellt und ich finde, es deckt einem auch nochmal die komplizierten Verhältnisse einfach auf.
Toll. Also ich mochte es damals auch sehr gerne.
Und du hast aber jetzt ein ganz schönes, besonderes Buch.
Oh, das hat mich so hingerissen. Also Daniel Mason hat es geschrieben, Oben in den Wäldern. Und ich hatte bislang nichts von Daniel Mason gelesen. Er hat geschrieben, der Klavierstimmer ihrer Majestät und der Wintersoldat. Lang ist ja,
den Klavierstimmer habe ich gelesen damals, ja.
Und mir fiel dieses Buch in die Hände und das können Sie und ihr jetzt leider nicht sehen, weil es so besonders schön aussieht, weil die einzelnen Kapitel unterteilt sind durch mal eine Schwarz-Weiß-Fotografie, mal ein Bauernkalender, mal ein Gedicht, mal eine kleine gezeichnete Vignette. Und ich habe es eigentlich mitgenommen, weil ich dachte, es sieht so besonders aus. Es muss auch besonders sein. Und was soll ich sagen, das war es.
Nicht enttäuscht worden.
Nein, ein so großartiges Buch. Es erzählt Oben in den Wäldern von Massachusetts von einem Haus, was dort gebaut wurde, irgendwann mal Mitte des 17. Jahrhunderts, ein kleines gelbes Haus. Und der erzählende Protagonist ist auch dieses Haus. Und wir erfahren wer sich dieses Haus in Besitz genommen hat und warum. Und das eben über die Zeiten und die Generationen. Angefangen hat alles mit einem Liebespaar auf der Flucht, deren Liebe eben nicht statthaft war und die sich dort eigentlich nur so eine kleine Unterkunft gebaut haben. Und denen folgte nach eine entflohene Sklavin mit ihrem Kind und der folgte nach ein Pomologe, also ein passionierter Apfelbauer mit seinen beiden Töchtern, mit Zwillingen. Und jeder gibt eben diesem Haus einen neuen Charakter und eine neue Ecke. Und das Haus beeinflusst aber natürlich durch die Art und Weise, wie es dasteht, alle Bewohner. Und keiner geht ja ganz. Also keiner verlässt ja einen Ort, an dem er mal war, gerade ein Haus, ganz. Jeder hinterlässt seine Spuren und manche hinterlassen auch einen Geist in diesem gelben Haus. Ein Geist, der dann durchaus auch nochmal in das Geschehen eingreift. Ich fand das so überraschend, sprachlich so großartig, weil es changiert auch zwischen den Erzählformen. Es ist mal ein Briefwechsel, mal ein Tagebuch, mal eine Gerichtsreportage, mal spannend. Es ist wirklich so eine Wundertüte. Mhm. Also dieses Buch ist eine echte toll. Wundertüte, ein großes Vergnügen und für mich eines der absoluten Entdeckungen diesen Jahres. Also ich bin da durchgeflogen und konnte mich nicht satt lesen und auch satt sehen an den vielen wunderbaren Einzelheiten dieses wirklich vom CH Beck Verlag sehr schön gestalteten Buches. Also wenn jemand was Ungewöhnliches mal sucht, was Überraschendes, was Impulsives, was Inspirierendes, dann empfehle das. Ich tatsächlich Oben in den Wäldern von Daniel Mason.
Das klingt wirklich toll.
Und dann würde ich eigentlich gerne noch...
Oh ja, das musst du machen, weil Sie müssen wissen, gestern, als Frau Beurich in den Laden kam, lag da noch ein bisschen, habe mir noch nicht geschafft, alles wegzuräumen, da lag ein Buch. Und ich hörte sie nur rufen, oh, Dave Eggers hat ein Hundebuch geschrieben. Und genau. Jetzt musst du weiter erzählen.
Genau, und dann dachte ich erst bei mir, wenn Dave Eggers, der ja einer der renommiertesten US-amerikanischen Autoren ist und eigentlich eher bekannt für den politischen und zeitkritischen Roman. Wenn Dave Eggers ein Hundebuch schreibt, dann muss unser gemeinsamer Wunsch nach Eskapismus doch wirklich sehr, sehr groß sein. Aber ich muss natürlich in jedes Hundebuch reingucken. Natürlich. Und erst recht, wenn ich einen Autoren so schätze wie Dave Eggers. Und was soll ich sagen? Also dieses Buch geht, ohne die kognitive Schranke zu überwinden, direkt auf die Tränendrüse. Also es geht wirklich, man fängt die ersten Seiten an zu lesen und hat sofort feuchte Augen. Aber worum geht es denn eigentlich? Es geht um einen Hund, der eigentlich Johannes heißt, in einem Nationalpark wohnt und in diesem Nationalpark aber nur genannt wird die Augen, weil er alles sieht, alles wahrnimmt, und natürlich alles erschnüffelt. Und das, was er in diesem Nationalpark wahrnimmt, das berichtet er seinen drei besten Freunden, drei Bisons, die so die Chefs des Nationalparks sind. Und das, was er zu vermelden hat, ist natürlich nicht schön. Also Müll, Menschen in Funktionskleidung, Brände, Zelte, Lautstärke. Alles, was wir wissen, was wir eben so tun, wenn wir in der Natur sind, uns irgendwie schön finden. Also vom Einweggrill ganz zu schweigen. Also das ist ein altersloses Buch zum Vorlesen, zum Selberlesen für Hunde, Freundinnen und Freunde, für alle, die sich mal gerne wirklich, ja, die was... gerne was in der Hand nehmen, wo man so ein bisschen ungestraft rumheulen kann. So. Aber trotzdem dann am Ende an das Gute und an die Hoffnung in der Welt glauben möchte. Das heißt, die Augen und das Unmögliche.
Oh, das ist ja schon.
Und es sieht auch schon sehr schön aus.
Und das auch, wo ist es erschienen?
Im Atlantis Verlag.
Ah, okay. Und ist es denn, würdest du sagen, ist es ein Kinderbuch, ein Jugendbuch oder ist es ein Erwachsenenbuch oder ist das so?
Es ist ein Familienbuch. So es ist ein Familienbuch. Mhm. Also ich finde, man kann es durchaus Kindern ab 8 oder ab 9 vorlesen. Man kann es aber auch seiner Hundetrainerin schenken, mhm, oder seiner Freundin, die mit einem Gassi geht. Und also es ist ein Hundebuch.
Ach.
Ein Hundebuch von Dave Eggers.
Ja, damit müssen wir jetzt schließen, bevor wir uns jetzt selber noch die Tränen kommen.
Ja, und guck mal, egal was wir tun, wir kommen einfach über 30 Minuten nicht hinaus.
Aber das ist auch eigentlich ganz schön.
Ja, das ist eigentlich ganz schön. Und es war mir wie immer ein Vergnügen, ein 30-Minuten-Vergnügen.
Das war wonnig, würde ich sagen.
Und jetzt gucken wir doch mal auf den, genau, meilig wonnig.
Meilig wonnig.
Jetzt gucken wir doch mal auf den Kalender. Wir sind das nächste Mal wieder da am 2. Juni und für heute sagen wir vielen Dank, dass Sie und Ihr dabei wart und wünschen einen guten Start in den Mai und in einen wunderbaren Frühlingsmonat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Mit viel Wonne. Tschüss.